herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind am letzten Abend vor dem Heiligen. Wir hoffen, Sie haben alles erledigt, den Kühlschrank gefüllt und an die Geschenke verpackt und können sich jetzt entspannt zurücklehnen. Er ist netterweise noch mal raus aus dem Haus. Weit hat er es aber auch nicht. Patrick Abosen ist Hamburger und Mitglied der Großstadtrevierfamilie. Und weil wir hier quasi unter uns sind, wird er aus dem Nähkästchen der Kultserie plaudern. Herzlich willkommen, Patrick Abosen. Schön, dass du da bist.
Schön, hier zu sein. Dankeschön.
Bist du schon so ein bisschen, sollst du jetzt, wenn überhaupt, in Weihnachtsstimmung?
Es ist absurd, hier zu sein, ein bisschen. Ne?
So, ja, oder?
Ja, heute in Einkauf den letzten gemacht, auf hektisch. Und ich glaube, jeder Hamburger hat das heute miterlebt, was in Supermärkten los war.
Vom Fischladen, eine Riesenschlange bei mir im Viertel. Wahnsinn.
Ich glaub, wir sind von Edeka zu Edeka gefahren. Darf ich Edeka sagen?
Dann sagen wir halt auch noch Rewe, Kaiser, sonst was, was es noch so gibt. Okay, ne? Mhm. Also das heißt, du hast schon einen Plan, hast einen Zettel und wusstest genau, was du wolltest.
Nennen wir es so. Ich hatte meine bessere Hälfte an meiner Seite, die dann immer für sowas...
Die hat ausgesucht und du hast den Wagen hinterher.
Sie hat auch den Zettel geschrieben und hat mich dann ein bisschen beauftragt und durch die Regale oder von Regal zu Regal geschubst.
Was gibt's denn bei euch?
Morgen ganz klassisch. Meine Mutter macht den besten Nudelsalat und den besten Kartoffelsalat. Den bringt sie mit. Auch Würstchen, das ist mein Ding zu Weihnachten. Nee. Und klar, mein Bruder macht da irgendwelche Chicken-Varianten. Der macht da auch gerne was und so. Und ja, dann lassen wir uns das schmecken.
Das mit den Würstchen habe ich ja nie so ganz verstanden, weil dann ist man so schnell fertig. Also wir machen Fondue und das Gute finde ich, man sitzt und sitzt und sitzt wie bei Raclette. Ja. Aber Würstchen, das geht ja ratzfatz und dann...
Ja, du kannst ja viele Würstchen essen. Wir sind da schon lange dabei. Alles gut.
Wichtig auch, du hast ja zwei Kinder, hast du die Geschenke?
Natürlich.
Also, alles angekommen vom Bestellen.
Ja, der Weihnachtsmann, ich schätze mal, meine Kinder gucken ja auch zu. Der Weihnachtsmann wird dann bestimmt auch in der Nacht vorbeikommen und so. Und
wenn Sie brav waren, waren Sie denn brav?
Ich, ja. Die haben ihre kleinen... Frechheiten im Kopf, das stimmt, aber alles gut. Also ich bin sehr stolz auf die Kleinen.
Die sind jetzt 9 und 4, ne?
9 und 4,5.
Und das Dolle ist, 2025 wird es noch ein drittes Kind geben. Wahnsinn! Genau, ja. Das heißt, morgen wird auch nur mit Apfelsaft angestoßen.
Ich vielleicht mit was anderem noch, ja, ja, aber...
Aber wie aufregend, ne?
Ja. Ja, also klar. Ich meine, ich weiß, hast du Kinder? Darf ich das fragen? Ja.
Was?
Hast du auch Kinder?
Nee, ich habe keine Kinder. Ich bin immer, kaper mir die Neffen und bin dann so Patentante im Olymp.
Okay. Ja. Also für uns ist natürlich aufregend die Zeit jetzt gerade. Auch die Kleinen freuen sich extrem darauf und so. Und jetzt die kuschelige Winterzeit, da passt das irgendwie auch, dass meine Frau schwanger ist und so. Da können wir viel kuscheln. Ich habe frei. Also ist ganz schön.
Ja, und ich fahre morgen nach Hause mit dem Zug und... Ich habe das letzten Jahr schon gemacht, am 24. ist meistens schon total entspannt und leer. Das sind noch die letzten in den Buchläden, aber sonst, also schön, dass du, wie gesagt, in dieser turbulenten Zeit, wo man ja doch viel noch erledigen muss, hier bei uns bist. Schauspieler Patrick Abosen ist heute unser Gast und Andreas Moll macht Lust auf mehr.
Stehen bleiben! Er kann pfeilschnelle Ordnungshüter, schwere Jungs.
Halt die Fresse oder ich mach dich kaputt.
Und er kann auch noch ganz anders. Freundlich und charmant, sein privater Modus. Ein Hamburger Jung, geboren ist er in Barmbek, seine Mutter aus dem Norden, sein Vater Seemann aus Äthiopien. Die Schule nicht seine größte Stärke, seine Jugend auf den Straßen von Steilshoop. Ein Komparsenjob beim Film wird sein Karrierestart, ein Volltreffer auch sein erster Tatort.
Na, ist er soweit?
Seine beiden großen Leidenschaften, das Theater und das Großstadtrevier in seinem Revier Hamburg.
Warum treffen sich diese Vollidioten zum Prügeln eigentlich immer an so zentralen Orten in Hamburg? Jungfernstieg, Magellanterrassen, am Schartor.
Also geht es ihnen um Beachtung oder wie?
Nee, es geht ihnen um Missachtung.
Alle Achtung, Schauspieler Patrick Abosen.
Lustig, Patrick, wie gerade gebannt du zugeschaut hast. Da waren noch alte Bilder drin, alte
Szenen. Ja, weil ich habe damit nicht gerechnet. Das ist natürlich schön, wenn ich alte Kinderbilder sehe oder auch die Szenen von meinem ersten Film, den ich so bewusst gemacht habe, Tatort und so, Tatort Hamburg damals, tat gut gerade.
Wie lange ist das her? Erste?
Ich war 19, also 20 Jahre.
Guck mal. Und jetzt bist du auch schon wieder 8 Jahre im Großstadtrevier.
Ich komme jetzt ins 8. Jahr. Ja.
Wahnsinn. Und das ist, habe ich das Gefühl, so auch deine Familie geworden, ne? Großstadtrevier. Absolut, ja. Was magst du an der Serie und an dem...
Na gut, ich bin halt ein Hamburger Jung, das heißt, ich kenne die Serie auch schon seit der Kindheit. Ich habe sie zwar nicht immer geguckt, so, aber sie war immer präsent und ich konnte damit immer was anfangen. Und ich glaube, für mich ist es auch was Besonderes. Also ich habe so Momente bei den Dreharbeiten, wenn wir draußen irgendwo drehen. Ich drehe auch zum Beispiel in Steilshoop, das ist natürlich für mich absolut witzig, wenn ich irgendwie in Steilshoop
als Polizist
durch Höfe laufe und Verfolgungsjagden mache und irgendjemand ruft von oben, hey Paddy! So, das sind halt Momente, die liebe ich so und ja. Da bin ich einfach Hamburger durch und durch und genieße auch, dass wir viel in Hamburg drehen. Und das ist schon ein Geschenk für mich.
Passiert das oft, dass du darauf angesprochen wirst und du erkannt wirst?
Ja, Ja. Aber in einem wunderschönen Rahmen. Also, dass ich jedes Mal dankbar bin, wenn es passiert, dass ich das genießen kann. Ich dachte, es ist gar nicht so häufig, aber mein Sohn meinte letztens zu mir, das ist schon oft, Papa.
Ja, ja. Und der ist dann ganz stolz, wenn er dabei ist.
Ja, aber ich glaube, mittlerweile hat er sogar echt Momente auch, wo er sagt, ah, so. Und hätte ich nicht gedacht, weil gefühlt ist es gar nicht so oft so. Und es ist immer sehr sweet, wie die Leute mich ansprechen.
Ja, wie gesagt, Großstadt-Trivier läuft und läuft und läuft und super erfolgreich. Und du jetzt auch schon wieder lange dabei, immer montags 18:50 Uhr. Und im Moment gibt es ja sogar so eine 90-Minuten-Fassung. Mhm. Die gibt es zu sehen in der Mediathek. Und da schauen wir mal rein.
Scheint so eine Art Fight Club Reloaded zu sein. Drauf haben wir Spaß gemacht. Was hältst du von denen? Personalien aufnehmen?
Grund?
Peter 14-2 für Peter 14 kommen.
Peter 14-2 hört?
Ich habe die Aufnahmen der Überwachungskamera hier. Und Harry müsste auch jeden Moment auftauchen. Dann haben wir Täterfotos und Beschreibungen.
Was haben Ihnen eigentlich getan, dass Sie ständig alles angreifen, was eine Uniform trägt?
Ihr beschützt nur die Gesellschaft, in die wir nicht reinpassen. Oder nicht reinpassen wollen. Wir ticken nicht so wie ihr.
Ach ja? Wie ticken wir denn?
Wie all die anderen Ants.
Ants? Ameisen oder was? Stehen bleiben!
Was? Steilshoop.
Genau, exakt da.
Da bist du als Kind aufgewachsen und hast da gespielt.
Ja, ich komme aus Bramfeld, aber ich bin relativ früh, habe ich angefangen, meine Jugend eigentlich hauptsächlich in Steilshoop zu verbringen. Ja. Großteil meiner Freunde halt und habe mich da auch immer zugehörig gefühlt und das hat sich auch nicht geändert. Also ich gehe auch heute noch jeden Abend, auch wenn ich nicht in Steilshoop lebe, mit meinem Hund in Steilshoop quasi. Also das ist so mein nostalgischer Moment, den ich mir gönne mit auch einigen Freunden. Das ist schon witzig. Dann gehen wir manchmal in einer großen Gruppe mit einem kleinen Hund durch Steilshoop. Einfach nur, weil wir irgendwie diese Luft noch mal atmen wollen, auch wenn die meisten gar nicht mehr da leben.
Guck mal, hier haben wir ein Foto mit deinem Hund. Das ist aber ein bisschen kleiner, ein richtiger Familienhund.
Der hat mich extra noch mal geschickt, das ist mein kleiner Hund, genau. Aber das ist ein nicht unterschätzen, das ist ein Wolf.
Wahrscheinlich, weil du gerade so gerannt bist. Hast du dafür extra trainiert oder ist es die Szene, wo du völlig untrainiert warst?
Also es ist witzig, dass du es jetzt so ansprichst. Ich habe mich da leider eher ein bisschen geschämt, weil ich glaube, ich war mal richtig schnell. Das wurde mir auch gesagt, gerade die ersten Jahre. Und ich muss zugeben, dass ich in den letzten Jahren einfach nicht mehr genug Sport mache. Und ich habe mich bei den Dreharbeiten mich verletzt. Also in dem Sprint, ich weiß nicht, ob es eine Zerrung war oder ob es die Faszien sind. Auf jeden Fall hat der Muskel im Sprint dann zugemacht. Und ich musste dann irgendwie gucken, wie wir diese Laufszenen trotzdem noch drehen können. So. Und deswegen habe ich da eigentlich ein super langsames Tempo gehabt. Und die haben es versucht, mit der Kamera sozusagen zu retten. Da war es eher so, dass ich dachte, oh Gott, ist das peinlich, wie ich hier laufe. So.
Ich fand es sah sehr sportlich
aus.
Du hast
es hinbekommen.
Hast du sehr gut hinbekommen. Das ist wahrscheinlich noch, weil du früher Sport gemacht hast, hast du noch so die Dynamik drauf. Aber als Familienpapa, klar, wird es dann irgendwann weniger, ne? Mit den regelmäßigen Fitness.
Ich glaube, ich muss mir da nichts einbilden. Das liegt auch an mir. Ich würd die Zeit finden.
Ich habe aber gehört, dass du der bist am Set, dessen Akku immer leer ist. Stimmt das?
Ja, ich glaube, es ist halt auffällig, weil ich hole mir dann immer von den Kameraleuten so einen Kamera-Akku. Ja. Und schließe halt mein Ladegerät dort an und laufe dann mit so einem dicken Kamera-Akku und meinem Handy eben durchs Studio. Und das erkennt jeder. So.
Und der Kaffee soll schlecht sein.
Das ist so ein Slogan geworden, ja. Das ist immer, also du weißt nie, was du bekommst bei uns beim Kaffee. Es kann mal auch ein bisschen mit Stücken sein, es kann zu dünn sein, zu dick, aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich weiß auch nicht, wie ich es anders beschreiben kann. Wenn es am Set dann irgendwo einen Kaffee gibt, wo Leute dann sich einen Kaffee holen, mache ich es nicht. Ich hole mir dann trotzdem den Set-Kaffee und habe mich daran gewöhnt.
Das ist dann schon so der Geschmack des Großstadtrevier, den du vielleicht auch brauchst, wenn du drehst, um in dieses Gefühl zu kommen. Jetzt bin ich wieder der Streifenpolizist.
Vielleicht.
Du hast ja die Zeit noch erlebt, als Jan Fedder noch da war. Viele erinnern natürlich, jeder erinnert den großartigen Jan Fedder. Ja. Und wir zeigen ein Porträt anlässlich seines 5. Todestages. Nächste Woche, so lange ist das schon wieder her, gibt es nach Weihnachten eine Dokumentation von Antje Althoff und Leonie Kampmeier.
Riechst du das?
Ja, es stinkt.
Das stinkt nicht, das ist Brackwasser und Altöl. Das ist der Geruch Hamburgs. Und dann diese Geräusche.
Hafenlärm, ja.
Nix Hafenlärm. Das ist Musik. Die Hamburger Sinfonie.
Jan Fedder, eine Institution aus Norddeutschland. Geboren und aufgewachsen auf St. Pauli, direkt am Hafen. Ein Publikumsliebling, der Zeit seines Lebens den Kontakt zu seinen Zuschauern sucht.
diese Art von Volksschauspieler, der es versteht, Menschen zu begeistern auf eine ganz bestimmte Art und Weise, das hat ihn unvergessen gemacht.
Die Dokumentation Jan Fedder unvergessen zeigt den Lebensweg des Hamburger Jungen vom Kiez.
Nächtelang schnacken, Kopf in den Nacken. Kennst du den Spruch?
Seine Karriere vielseitig. Von ganz frühen Rockerrollen über Neues aus Büttenwader bis hin zu seiner fernsehpreisgekrönten Darstellung in der Siegfried-Lenz-Verfilmung Der Mann im Strom. Für immer mit ihm verbunden das Großstadtrevier und seine Rolle der hartherzliche Kiezpolizist Dirk Matthies.
Ich glaube, Dirk Matthies ist Jan Fedder in Uniform und Jan Fedder ist Dirk Matthies ohne Uniform. Es gibt keinen anderen Dirk Matthies.
Fast 30 Jahre bereichert er die Kultserie am Vorabend. Und dann sein letzter Auftritt.
Sie haben gesagt, dass Jäger Ihnen Hilfe angeboten hat, weil Sie Schulden hatten. Und dann hat er Ihnen den Job hier beim Turnier besorgt. Aber Sie wurden gierig und haben hinter seinem Rücken Drogenring aufgebaut.
Und gestern hat er es gemerkt. Und dann ist es zum Streit gekommen.
Er hat gesagt, wenn ich nicht drehe, sterbe ich. Und das ist nicht dahingesagt, das stimmt, glaube ich.
Vor 5 Jahren stirbt der Schauspieler nach langer Krankheit im Alter von 64 Jahren. Die Beerdigung im Hamburger Michel, eine filmreife Trauerfeier. Mit Live-Übertragung, rotem Teppich und über 1000 Gästen aus Film und Fernsehen. Und mit einer Fahrt im Sarg über die Reeperbahn, durch Fedders Revier, die Großstadt Hamburg. Der letzte Wunsch des unverwechselbaren Originals. Jan Fedder, unvergessen, am 28.12. um 21.45 Uhr im NDR Fernsehen.
Oh, wenn man es jetzt noch mal so sieht, aber 5 Jahre schon wieder, welche Erinnerungen kommen dir so spontan hoch an ihn?
Oh, so einige. Also ich meine, ich habe leider nicht das Glück gehabt, Janni kennenzulernen, als er noch sozusagen fitter war. Mhm. So, Das erste Mal, wo ich ihn getroffen habe, da hatte ich eine Episodenrolle beim Großstadtrevier. Da war ich noch nicht fest im Ensemble. Und das war so ein krasses Erlebnis, weil er war da schon relativ krank. Konnte nicht mehr wirklich gut stehen und so. Und ich habe mich erschrocken, als ich ihn gesehen habe, weil sie ihn sozusagen ans Set getragen haben. Und ich war total überrascht. Was nur krass war, ist, dass ich dachte, wie sollen wir denn jetzt die Szene spielen, wenn er so angeschlagen ist? Und ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber als es Bitte hieß und sie ihn einfach so an so einen Türrahmen gestellt haben, kam so eine Energie von ihm und der war sofort im Spiel. Und da habe ich so gemerkt, das haben wir eben gerade auch erwähnt, der brauchte das, um am Leben zu bleiben auch einfach, weil ihm das auch eine Energie gegeben hat. Und die hat er auch sofort wieder gehabt, sobald es Bitte hieß, egal wie es ihm zwischendurch ging.
Ja.
Und das fand ich krass.
Ja, er wollte spielen. Leben hieß für ihn spielen, spielen hieß Leben. Ne?
Genau.
Auch schön, wie gerade Tim Mälzer noch mal sagte, Jan Fedder war Dirk Matthies ohne Uniform und Dirk Matthies war Jan Fedder mit Uniform.
Ja,
ne?
Ja, beschrieben, ja.
Was würdest du sagen, oder sind so seine Marotten gewesen, so typisch Jan Fedder? Gab es so Sprüche auch?
Ich habe also meine ersten Erlebnisse, als ich dann wirklich fest im Ensemble war und auch die Studio, also die Wache sozusagen erlebt habe. Es muss jeder für sich entscheiden, wie er das fand. Ich fand es nur so witzig. Also, es gab Momente, da haben wir Szenen gedreht. Und wenn Janni der Meinung war, dass er gerade singen wollte zwischendurch und wir aber gerade mitten in der Szene sind, dann hat er gesungen. Und ich fand es irgendwie witzig. Also ich habe mich darüber schlapp gelacht, so, weil du eigentlich in einer konzentrierten Szene bist und dann hörst du drüben irgendwas. Dann hat er sich irgendwas ausgedacht, singt einfach laut und dann hörst du Cut und sagst, Janni, bitte, wir wollten eigentlich jetzt gerade. Und dann war auch alles wieder gut. Aber das war halt er. So. Und ich glaube, der hat da einfach, wie beim Kind, hat er gesagt, das, was ich fühle, lasse ich raus. Mhm. Und das hat ihn ausgemacht, glaube ich.
Ja, und auch so eine Narrenfreiheit wahrscheinlich, ne, am Set gehabt.
Absolut.
Ich meine, die Szene, die wir gerade gesehen haben, das war ja tatsächlich seine letzte Folge, vielleicht sogar seine letzte Drehsituation, die du mit ihm gehabt hast.
Das war mir gar
ganz
nicht bewusst.
Besonders, ja.
Ja, okay.
Das war, und hattest du oder hattet ihr da schon das Gefühl, das wird das letzte Mal sein? Oder war das klar? Oder?
Überhaupt nicht. Das ist das. Also ich meine, er war jahrelang krank und alle hatten immer Sorge um ihn, aber alle waren erschrocken, als es dann soweit war. Mhm. Ich habe auch nicht damit gerechnet, weil man hat natürlich auch Momente erlebt, wo er wieder voller Kraft war. Es war halt ein Auf und Ab. Mhm. Und damals, als es dann passiert ist, habe ich null damit gerechnet. Mhm. Ich habe auch gedacht, wir drehen nächstes Jahr einfach weiter und alles ist gut.
Also will man ja auch nicht drüber nachdenken und will man auch nicht wahrhaben. Ich meine, auch dieses Begräbnis war ja wie so ein Staatsbegräbnis. Ne? Diese große Trauerfeier im Michel, dann der Sarg nochmal, das im
Begräbnis. Also, was mich am meisten bei der Trauerfeier auch berührt hat, waren die Menschen vor der Kirche. Mhm. Also die Anzahl von Menschen, die da gekommen sind, Hamburger Leute, die einfach so eine Verbundenheit zu Janni hatten, das hat mich am meisten berührt. Also das fand ich, Da weißt du, wer dieser Mann war.
Ja.
Die Menschen so ein Gefühl haben und sagen, ich muss dahin, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, ist das einfach berührend.
Er hat ja auch immer, wenn er Autogramme gegeben hat oder einfach die Leute in den Arm genommen war, für jedes Selfie zu haben, hat es auch geliebt, angesprochen zu werden. Und dieses große Begräbnis, die Trauerfeier, hat er auch alles selbst inszeniert. Er wusste, wie er das haben möchte, wie so einen eigenen Film eigentlich sich selbst nochmal gedreht. Also wenn du jetzt zuguckst, Janni, ne? Wir vermissen ihn und denken noch viel und erinnern auch ihn viel noch. Die echten Streifenpolizisten in Hamburg haben anders als ihr Schauspieler täglich Dienst. Und Johanna Le Peer war an einem ganz normalen Diensttag mal mit auf Streife im Hamburger Großstadtrevier, also dem echten.
Auf geht's zur Streife in der Hamburger Innenstadt. Samstagmittag. Bisher ist es ein ruhiger Dienst für Hazel Peters und Jonas Dautsch. Nur die üblichen Taschendiebstähle. Aber sie müssen auf alles gefasst sein.
Also Angst davor darf man nicht haben. Respekt davor auf jeden Fall, aber nicht Angst, weil die behindert einen am Ende des Tages dann vielleicht auch.
Ja, die hemmt einen dann ja auch, ne? Dann gehst du vielleicht nicht so in manche Situationen so selbstbewusst rein, weil du denkst, oh nee, könnte ja irgendwie gleich ein bisschen körperlich werden oder so. Und das ist ja auch das, was der Polizeiberuf leider so ein bisschen mit sich bringt.
Ein paar Stunden später wird es bei einem brenzligen Einsatz tatsächlich handgreiflich. Jetzt aber erstmal Auffahrunfall in der Nähe vom Jungfernstieg.
Moin.
Wie viele Fahrzeuge sind beteiligt? Zwei? Achso, die gehören nicht dazu, ne?
Ich bin nur stehen geblieben als Zeuge.
Ja.
Und da vorne, das weiße Fahrzeug, ist quasi Verursacher, weil er da mit der Panne steht, ohne Warndreieck.
Ja.
Und daraufhin ist das Chaos hier ausgebrochen.
Die Beteiligten schieben sich gegenseitig die Verantwortung für den Unfall zu.
Also im Endeffekt, wir sind nicht hier, um die Schuldfrage zu klären. Das mussten dann die Versicherungen unter sich ausmachen.
Der Polizeijob, Unfallstelle sichern und aufräumen. Oder es versuchen.
Boah. Der Reifen ist zu platt, Alter. Das geht nicht.
Was ist denn Ihr Auftrag?
Da lang.
Hey, wenn ihr Bock habt, wäre das fantastisch.
Die Rettung.
Hast du schon Sport gemacht?
Oh, nee. Im Endeffekt ist das Wichtige, dass sich keiner verletzt hat. Ne? Keiner hat sich irgendwie den Nacken verknackst oder hat irgendwie ein Schleudertrauma, weil die so schnell gefahren sind oder so. Und ich glaube, das muss man den Menschen immer wieder so ein bisschen entgegenbringen, sozusagen. Dieses Verständnis für, okay, mein Auto ist kaputt, aber es hat auch einfach nur ein Gebrauchsgegenstand.
Dann muss es plötzlich schnell gehen. In einem Laden auf der Mönckebergstraße will ein Mann offenbar nicht akzeptieren, dass er seine getragenen Schuhe nicht umtauschen kann. Er wird aggressiv.
Fahr zu.
Gib den Arm raus! Gib mir Ihr Arm!
Erstmal Ihr unverletzt.
Ja,
für den Transport gleich vier Mann, vier Ecken rein. Zwei Leute drauf oder drei und dann weiter, ja? Ja, ist doof gerade, ich weiß.
Er hat am Boden echt ziemlich dollen Widerstand geleistet, hat die Arme komplett gesperrt, hat sich immer versucht zu drehen. Und für uns ist es unfassbar schwierig, das so zu machen, dass Herr Bürger denkt, wir machen es richtig. Weil das sieht immer sehr martialisch aus. Wir wollen es aber auch so machen, dass alle unverletzt rausgehen. Was nützt es uns, wenn wir ein 1 gegen 1 machen? So gar nichts. So, dann verletzt man sich nur.
Habt ihr Füße?
Ja.
Auf der Wache müssen die Polizisten den Mann auf Waffen und Drogen durchsuchen, bevor er für 4 Stunden in Verwahrungshaft muss. Später stellt sich heraus, er stand unter Drogeneinfluss, ist wahrscheinlich psychisch krank. Außerdem:
Der Mensch hat nicht Deutsch gesprochen, auch nur schwierig Englisch. Das heißt, wir können ihm gar nicht mitteilen im ersten Moment, was wir von ihm möchten. Und allein dieses Missverständnis sorgt manchmal dafür, dass Situationen manchmal aussahen. Das ist leider so.
Sie können solche Lagen nur bereinigen. Auf alles davor und danach haben sie keinen Einfluss.
Jetzt wurde es ein bisschen sehr dynamisch zum Ende hin mit diesem Widerstand bzw. tätlichen Angriff. Aber gehört auch dazu. Also eigentlich ein normaler Alltag, wie man ihn immer so hat.
Noch ist ihre Schicht nicht zu Ende. Auch auf den letzten Metern könnte jederzeit alles passieren.
Also Schuhe nur probieren, nicht mitnehmen, wenn man sie nicht bezahlt hat.
Aber ich glaube, er wollte sie umtauschen. Das war ja das Problem.
Ah.
Er wollte nicht akzeptieren, dass er sie nicht tauschen darf.
Das ist verrückt, oder? Ich meine, was ein Aufwand letztendlich für so eine Banalität. Das ist ein bisschen wie im Großstadtrevier, ne?
Es gibt halt Fälle, wo man denkt, passiert das wirklich jetzt in der Realität? Müssen wir uns jetzt wirklich um eine geklaute Blume kümmern und so? Aber die Dinge gibt's. Also es kommt vor.
Polizist werden, das wollen ja viele kleine Jungs. Du auch mal? War das ein Berufswunsch?
Nee, muss ich dann ganz offen auch gestehen. Ja. Nee, überhaupt
nicht. Was wolltest du denn werden?
Ich glaube, so die ersten Erinnerungen als Kind waren so Tierarzt. Ich glaube, das haben viele Kinder gehabt und so. Und dann war ich halt lange Zeit auch wirklich leidenschaftlicher Fußballer. Mhm. Da hat mich Sport einfach interessiert. Und ich glaube, wäre es nicht in Richtung Schauspiel gegangen, wäre es irgendwas im Sportbereich geworden. Wieso? Ich weiß es nicht.
Wieso? Weil
es
mich am
Weil es mich am meisten gereizt hat. Mhm. So. Ich bin ein schwieriger Charakter, also ich kann halt Dinge auch wirklich nur durchziehen, wenn sie mich interessieren. Das ist leider bei mir so. Und Sport wäre eins von den Dingen gewesen, die mich sehr interessiert haben.
Schwieriger Charakter macht jetzt neugierig, ne?
Wo schwieriger bist du Charakter habe ich jetzt gesagt. Ich meine damit, ich bin einer von den Leuten, die ich bewundere Menschen und das ist natürlich notwendig auch, die Dinge durchziehen, die sie eigentlich nicht mögen. Das muss man immer wieder im Leben, mache ich auch. Aber was Jobs betrifft und so, da erinnere ich mich halt, ich war auch ein Typ, der bevor er dann wirklich Schauspiel durchgezogen hat, ich habe 2 Monate da gearbeitet, 1 Monat mal da. Das war alles immer nie was für mich. Ich habe mich da nie wirklich zu Hause gefühlt. Beim Schauspiel ist es anders und beim Sport auch.
Ja gut, dass du dann beim Schauspiel offensichtlich Feuer gefangen hast, weil es kommt ja keiner bei euch aus der Schauspielfamilie, sondern auf einmal ploppte die Idee auf, ich werde Schauspieler, oder?
Ja, also es kamen mehrere Dinge zusammen. Es war eher ein Zufall, das stimmt. Ich habe einfach als Komparse angefangen, Taschengeld zu verdienen und hatte dann das große Glück, eben mal so 2 Sätze in ZDF-Spielfilm zu sagen, als Kleindarsteller. Und die Regisseurin hat mich daraufhin für ein Casting eingeladen für den Tatort Hamburg. Und das habe ich bekommen und habe sozusagen dann auf einmal als ehemaliger Komparse meine erste Hauptrolle beim Tatort gedreht. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt war mir klar, das will ich machen. Und sie hat mir damals empfohlen, dann eben auch das konsequent durchzuziehen, auf eine Schauspielschule zu gehen und nicht auf mein Glück zu hoffen. Und Gott sei Dank habe ich das damals gemacht. Und dann habe ich nie aufgehört. Ja.
Dein Vater kommt aus Äthiopien, deine Mutter aus Deutschland. Wie haben die beiden sich eigentlich kennengelernt?
Über meine Patentante, soweit ich weiß. Das war, meine Patentante war die Nachbarin meines Vaters. Ja. Meine Mutter war dann irgendwann zu Besuch, wenn ich das richtig sage, Mama. Ich hoffe, sie guckt gerade zu, ich hoffe, ich sage es richtig.
Hier sieht man deine Familie auch, deine Eltern. Ja. Also dein Vater war schon in Hamburg. Wieso kam der nach Hamburg?
Der ist geblieben, soweit ich weiß. Der ist auf See gewesen und hat sich dann entschieden, in Hamburg zu bleiben. Ursprünglich war mal sein Plan, nach Amerika zu gehen, aber das ist dann eben hat nicht stattgefunden. Dann kam die Liebe dazu, dann kamen die Kinder dazu und dann ist er geblieben.
Und du hast eine glückliche Kindheit gehabt, würdest du sagen?
Ich habe eine Traumkindheit
gehabt. Ja, schön.
Das wird mir in letzter Zeit immer mehr bewusst, weil... Mhm. Ich brauche jetzt nicht zu tief da reingehen, aber ich denke mir dann immer so für die Generation heutzutage, ob man das nur über Fernsehen jetzt, also ob Serien sind, die immer zugänglich sind, die nichts Besonderes mehr haben, weil du es immer gucken kannst, so, oder Sachen eben nur draußen zu spielen, was wir immer gemacht haben, ist halt nicht mehr so selbstverständlich heutzutage. So. Und das tut mir ein bisschen leid für die Jugend.
Ja, und alle sind so abgelenkt mit dem Smartphone, dass sie sich vorher 15.000 Fotos schicken lassen von einem, der schon da ist und bevor er dann losgeht.
Absolut, das ist, ist bestimmt nicht einfach auch.
Nee, haben wir gestern auch gerade eine Sendung zu gehabt, auch dieses Triggern, dass man permanent Reize braucht und es muss...
Ja. Dopamin.
Wo Dopamin immer was passieren und wenn nichts passiert, dann guckt man doch wieder ins Smartphone und verliert dadurch so ein bisschen die Wirklichkeit. Wenn dein Papa aus Äthiopien kam, hast du dann das Gefühl, immer so zwischen 2 Kulturen gewesen zu sein? Weil du sagst, du bist ein Hamburger Jung, bist ja auch hier geboren, war das trotzdem... Also so zwischen den Welten
also für mich war es halt Normalität. Also ich hatte ja keinen Vergleich. Deswegen für mich war es immer was Tolles. So. Ich hatte immer das Glück, dass ich sozusagen ein bisschen 2 Einflüsse hatte. Aber Streit gibt es überall, klar. Mhm. Meinungsverschiedenheiten und all das. Aber ich habe es eher als ein Geschenk gesehen. Also ich habe eben dann auch aus beiden Kulturen irgendwas mitnehmen können. Mhm. Und habe halt auch Familie in allen Richtungen. So. Das ist auch was Schönes einfach.
Und Äthiopien, hast du Bezug dazu oder wart ihr mal da, Spurensuche?
Ich war 2-mal da, für mich auch immer noch zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Ist aktuell nicht ganz so einfach, sind halt auch viele Unruhen und so. Aber natürlich muss ich bald wieder hin. Mhm.
Wahrscheinlich gibt es zu Hause auch manchmal äthiopische Küche oder so, ne?
Das, ja,
so das, klar. Das Schöne ist ja auch, dass deine Eltern auch immer noch hier in Hamburg wohnen, in Stalshoop oder da in der Ecke, Bramfeld, wo du aufgewachsen bist. Und die wahrscheinlich können auch oft helfen, wenn du jetzt Unterstützung mit den Kindern brauchst.
Ja, da sind wir echt gesegnet. Ich habe das Glück, dass ich jederzeit meine Eltern anrufen kann und die immer da sind.
Toll. Hamburg, meine Perle, bei mir seit 20 Jahren, bei dir ja schon viel länger. Täglich 1000-fach fotografiert, weil es einfach so schön ist. Aber wie war das eigentlich früher, als Fotografieren noch teuer und technisch anspruchsvoll war? Damals wurde sehr viel weniger geknipst. Und wie gut, dass es einen gab, der den Hamburger Alltag trotzdem festgehalten hat. Dorothea Foscherau macht uns ein Bild.
Zeitreise an den Hamburger Hafen vor 100 Jahren. Als anstelle der Elbphilharmonie noch ein alter Kaispeicher stand, Dampfschiffe zum Stadtbild gehörten und als auf dem Fischmarkt der frische Fang aus der Elbe verkauft wurde. Aufgenommen hat das alles er, Albin Müller. Ein bislang unbekannter Hobbyfotograf, der Hamburg zwischen 1920 und 1970 festgehalten hat. Was daraus entstanden ist, hat sein Sohn vor ein paar Jahren ihm angeboten. Bernd Nasner, Sammler historischer Stadtfotografien.
Dann habe ich schon nach wenigen Minuten gedacht, das ist jetzt aber wirklich mal klasse. Weil man kennt ja viele Bilder und wenn jemand schon in dieser Konzentration so viele gute Bilder hat, dann ist das schon was Besonderes.
Albin Müller sah die Schönheit und das Interessante im Normalen. Er fotografierte Menschen, Alltagsszenen, zeigt uns heute eine längst vergessene Stadt.
Viele wohnten in diesen berüchtigten Gängevierteln. Und die haben ja auch alle in der Stadt gearbeitet. Das heißt, es war Leben und Arbeit war zusammen in der Innenstadt. Und es stank, es war dreckig und es gab nicht diese Abwassersysteme. Insgesamt waren die Gassen eng. Man musste gucken, wie man aneinander vorbeikam. Und es war sicherlich aus heutiger Sicht sehr viel beschwerlicher, aber aus unserer heutigen Sicht trotzdem wahnsinnig romantischer. Und auch für Fotografen einfach ein Paradies.
Gewohnt hatte Albin Müller im Stadtteil Ottensen. Seine Aufnahmen entwickelte und bearbeitete er in seinem Badezimmer. Als während des Zweiten Weltkriegs Bomben auf Hamburg fallen, fotografiert er das aus dem Fenster. Ab 1943 seine Stadt in Schutt und Asche. Er dokumentiert die Zerstörung und das, was danach übrig bleibt.
Eigentlich durfte man ja als normaler Mensch, sollte man das nicht fotografieren, damit nicht diese negative Stimmung aufkam. Diese Katharinenkirche, das war etwas, das haben viele fotografiert, weil durch diesen Bogen war das einfach ein tolles Motiv. Und ich glaube schon, dass er bei diesen ganzen Kriegsfotos die Ästhetik ein bisschen noch im Blick hatte, aber da war ja nicht mehr viel übrig.
Mit Kriegsende und Wiederaufbau geht im Laufe der Jahrzehnte ein städtebauliches Umdenken einher. Es gibt mehr Verkehr, man braucht Platz für Autos. Eine zweite Brücke über die Alster muss her. Die großen Freiflächen der Bombeneinschläge, wie hier unterhalb des Michels, werden nach und nach verdichtet. Das Wirtschaftswunder hält Einzug. Hamburg wird reicher und vergnügter. Albin Müller und seine Kamera sind bis 1970 bei allem dabei.
Er hat gedacht, ich halte etwas fest für die Nachwelt. Das muss man eben hoch anrechnen, denn die meisten Leute haben ja nur für sich fotografiert, um später sich das anzugucken. Und er hat eigentlich schon so fotografiert, dass er sagt, das gucken sich später auch mal andere Leute an. Und jedes Jahrzehnt werden die Bilder für mich eigentlich immer wertvoller, weil sie doch einen Blick auf die Vergangenheit ermöglichen.
Bernd Nasner hat hunderte Fotos Albin Müllers gesammelt, sortiert und eine Auswahl nun in einem Bildband veröffentlicht. Eine späte Wertschätzung für einen Sohn der Stadt, der seine Liebe zu Hamburg mit seinem Blick durch die Kamera unsterblich gemacht hat.
Ja, sehr schöne Szenen, schöne Bilder, Impressionen auch vom Hafen, wo dein Vater in den 70er Jahren
ankam
und auch noch weiter gearbeitet hat.
Nee, das nicht. Oh Gott, Papa, was hast du gemacht? Ich kann dich leider jetzt nicht fragen, aber ich weiß, du schaust gerade zu. Ich weiß gar nicht mehr, was er am Anfang gemacht hat.
Ist ja nicht schlimm.
Ja.
Aber interessant ist, wie er wohl damals als Migrant Hamburg erlebt hat. Ne? Das ist ja heute Migration so ein großes Thema. Wie das damals, wie weltoffen er empfangen worden ist.
Da gibt's, also er hat mir über positive Erlebnisse erzählt eben auch, aber auch über negative, klar. So.
Aber Hamburg hat eine Menge toller Menschen und eine tolle deren. Ich möchte dir mal was sagen, Patrick. Oh. Pass mal auf.
Hallo, lieber Paddy. Überraschung, ich wünsche dir und deiner süßen kleinen Familie ein wunderschönes, gemütliches und sternfunkelndes Weihnachtsfest. Also nicht nur als deine ehemalige Kollegin beim Großstadtrevier, finde ich das ganz toll, dass es Großstadtrevier jetzt in Spielfilmlänge gibt, sondern auch, ich kenne dich auch von der Gegenseite, und zwar als Kleinkriminellen, denn wir waren 4 Jahre lang ziemlich beste Freunde. Und das war eine richtig tolle Zeit, denn du warst ein richtig geiler Driss. Wir haben Abenteuer erlebt. Bei der Premiere ist der elektrische Rollstuhl ausgefallen. Wir haben improvisiert wie die Weltmeister. Also wir sind schon, wir haben bei Sturzregen in Jagdstause gespielt und es war immer irgendwie toll mit dir und ich schätze dich sehr und gratuliere dir zum 10-Jährigen, aber auch zu dieser Mega-Sache mit dem Großstadtrevier. Also komm gut ins neue Jahr und alles Liebe. Auf ganz bald. Ciao.
Ich denke mal, sie guckt gerade zu, deswegen gibt es einen Kuss zurück. Cool, danke.
Oder? Andrea Lüttke, mit der du viel zusammengearbeitet hast, im Großstadtrevier auch, ne? War sie zusammen oder da nicht?
Ja, ah. Sie war damals ja auch fest im Ensemble, vor meiner Zeit. Aber ich habe ja mit Andrea zusammen ziemlich beste Freunde gespielt auf der Bühne. Und das war auch meine absolute schönste Erfahrung, was Theater betrifft. Also als Rolle sozusagen, als Stück und ja, schöne Erinnerung.
Ziemlich beste Freunde ist, wo diese zwei sehr Clash of Cultures, Dries, den du gespielt hast, von der Ganove, Ghetto-Junge von der Straße. Und dann kommst du in dieses Haus mit diesem sehr vermögenden Mann, aber querschnittsgelähmt. Und den hat ja Hardy Krüger Junior gespielt, ne? Ja.
War eine schöne Zeit.
Ja, und ihr wart offensichtlich auch auf Tour und habt gute Erinnerungen.
Wir waren noch auf Tour, haben in Jagsthausen gespielt und waren auf der Ecke dort. Einfach eine coole Zeit. Wir haben das auch sehr oft gespielt, sehr oft. Ja. Und wenn es nach mir gehen würde, würde ich es nächstes Jahr wieder spielen. Also das ist eins der Stücke, die mir wirklich fehlen. Das war für mich einfach ein Geschenk. Ich durfte sehr viel verschiedene Facetten von mir zeigen. War cool.
Und dann auch in einem tollen Team, wie wir gerade gesehen haben. Andrea Lüttke hat da ja auch mitgespielt. Und in der folgenden Szene sehen wir sie auch. Das ist ein Ausschnitt aus eurer Theaterproduktion.
Ah, cool, okay.
Bleiben Sie einfach das übliche Geschwätz, was da immer steht. Dass Sie keine Verwendung für mich haben. Ich brauche 3 Absagen fürs Arbeitsamt. Damit keine Langeweile aufkommt, wie machen wir das jetzt? Unterschreiben Sie nicht.
Nein, das ist leider so aus dem Stand. Nicht möglich.
Und warum nicht? Warum nicht?
Ist echt beschissen, ne? Jetzt zieht sich das ewig hin und mir brennt die Zeit unter den Fingern.
Ja, das ist wirklich beschissen. Sie sagen es.
Kann man ein hübsches Ziel nicht für Sie unterschreiben?
Nein. Nein, Magali hat keine Prokura.
Oh, ist ja Jammer. Sonst hätten Sie gleich Ihre Handynummer mit draufkritzeln können.
Kommen Sie morgen früh gegen 9. Ich möchte Sie ja ungern in Ihr Arbeitslosengeld bringen. Und verzeihen Sie mir, wenn ich Sie nicht persönlich hinausbegleite.
Nein, nein, schon gut. Stehen Sie nicht auf. Bleiben Sie sitzen.
Ich bin alleine drauf. Dann bis morgen.
Geil.
Schön. Da fährt er noch der Rollstuhl. Wie wir gehört haben, ist das nicht immer so der Fall gewesen.
Ist doch auch. Wir haben während der Probenzeiten immer gedacht, oh, hoffentlich wird das nicht irgendwann mal ein Problem. Aber es lief top in den Proben mit diesem elektrischen Rollstuhl. Und dann, wie es halt so ist, in der Premiere, mitten im Stück, geht das nicht mehr an. Geht er nicht mehr an.
Und dann
mussten wir improvisieren. Es waren halt auch extrem viele Wege auf der Bühne so inszeniert, dass wir das über den Rollstuhl spielen. Dann mussten wir improvisieren. Und
aber ich
haben wir gemacht.
Ich finde es schön, dich so zu sehen auf der Theaterbühne, weil ich finde, du spielst auch wirklich klasse. Also auch in den Rollen, Szenen, die wir bis jetzt gesehen haben, habe ich dir vorhin schon gesagt,
Dankeschön.
Großes Kompliment. Was hast du für ein Gefühl, wie du besetzt wirst? Wann rufen dich Regisseure, Besetzer an, wenn sie was für einen Typen suchen?
Das kann ich gar nicht so bei mir so genau sagen. Man muss ehrlich sein, ich meine, ich komme jetzt ins 8. Jahr beim Großstadtrevier. Mhm. Dadurch, dass man natürlich fest in einer Serie spielt, hast du einen gewissen Zeitraum, wo du wirklich gesperrt bist. Mhm. Und leider ist es oft im Leben so, dass für diesen Zeitraum die meisten Anfragen kamen. So. Und deswegen war ich in diesem Jahr relativ glücklich, dass ich sozusagen vor dem Großstadtrevier auch nochmal was anderes gedreht habe. Und auch, als wir fertig waren, nochmal 2 andere Produktionen gemacht habe. Aber so genau würde ich es bei mir nicht sagen können, wofür ich hauptsächlich gecastet werde. Kann ich nicht sagen. Es gibt Momente, wo ich das Gefühl habe, sie suchen auch so sanfte Charaktere, weil ich bin sehr einfühlsam und das sind Sachen, die mir liegen. Ich versuche über Empathie viel zu lösen, aber ich bin auch ein emotionaler Mensch, der auch mal aufbrausend sein kann und das sind auch Richtungen, in die ich gehen kann. Ja, so würde ich das beschreiben.
In der folgenden Szene, die wir noch haben, aus einer Krankenhausserie, die bei Sat.1 läuft.
Da ist einfühlsam.
Bettys Diagnose, da bist du sehr einfühlsam und sehr empathisch.
Du bist ein Kümmerer. Du hast wahnsinnig viel zu geben. Du wirst ein fantastischer Vater sein. Und ich möchte nicht, dass du es meinetwegen verpasst.
Was willst du mir damit sagen?
Wir wollen unterschiedliche Dinge vom Leben.
Bitte mach das nicht. Bitte.
Keiner von uns sollte seine Träume aufgeben müssen für den anderen.
Alles okay?
Wir haben uns getrennt.
Was? Warum?
Wir wollen verschiedene Dinge vom Leben.
Oh Mann, Paddy, da kommen jetzt aber auch fast die Tränen.
Mir?
Nee, mir.
Ich habe es auch zum ersten Mal gesehen.
Ehrlich?
Ja, ich habe es noch nicht gesehen.
Und?
Ich würde gerne alles sehen, aber schön. Also wir haben eben auch, ich weiß gar nicht, unsere PR-Beauftragte ist dabei, ist andere als Unterstützung für mich. Und wir haben uns eben gerade über das Thema da unterhalten. Und das ist schon eine berührende Sache, weil am Schluss trennen sich zwei Menschen, die sich lieben, weil sie akzeptieren, dass jeder von, also dass beide eine andere Sehnsucht haben. Und keiner will von dem anderen verlangen, dass er irgendwelche Kompromisse eingeht und am Ende des Tages sagt, ich habe das für dich getan und ich habe irgendwas auf dem Weg liegen lassen. So. Und das fand ich ein tiefes Thema. Also wenn wirklich, wenn man versteht, dass Liebe bedeutet, dass ich für dich will, dass du glücklich wirst, dann ist das was Großes. Mhm. Und das fand ich auch schön im Drehbuch einfach, dass dieses Thema nochmal aufgemacht wurde.
Ja, und wie gesagt, sehr, sehr berührend auch gespielt. Diese Tatsache, dass du ja nie so richtig weißt, was, also du hast fest ein Brot- und Buttergeschäft mit dem Großstadtrevier, du weißt ja nicht, was noch kommt, ob noch was kommt. Wie gut kannst du das aushalten?
Relativ gut. Ich habe mehr Sicherheit als viele Schauspieler, weil ich eben in einer Serie bin. Mhm. Ich habe angefangen, Schauspieler zu werden und wusste, ich werde nie Sicherheit haben. Es ist einfach, jeder Tag kann ein Anruf kommen und kann dir die nächste Sache ermöglichen, aber es kann auch sein, dass kein Anruf kommt. Und das war mir immer klar. Deswegen bin ich eher an dem Punkt, wo ich sage, ich habe extrem viel Sicherheit als Schauspieler, weil ich eben das Großstadtrevier habe als Heimschiff und gucke dann eben, dass ich in der restlichen Zeit trotzdem viel mache. Oft ist das Theater gewesen und in diesem Jahr, wie gesagt, ein bisschen auch mal gedreht, so wie wir gerade gesehen haben. Mhm. Das tut mir gut. Ja.
Und du hast die Sicherheit von Familie, Mama, Papa sind da, deine Frau, Lehrerin,
auch Freund,
und
alles.
Freunde.
Ich
und hat
da wirklich,
man
da bin
schon
ich
gespürt Gott gerade, dass du auch immer noch sehr eng bist mit deinen Freunden und gute Verbindung hast zu dem, was früher war. So, wir haben jetzt noch ein Fernseh-Highlight für Sie. Diesmal spielst du keine Rolle, sondern wir am 27., also nach den Feiertagen, wenn das Fest rum ist und Sie nach 3 Tagen Das-Pause wieder richtig Lust auf uns haben, bekommen Sie das auch. Und zwar das Beste aus dem Jahr 2024. Antje Althoff macht Lust auf mehr.
Spot an für den großen Das-Jahresrückblick 2024.
Hüt, Wort wie das, Pladütsch geschnackt. War das richtig?
Fast. Dann doch lieber so.
You can say, also,
you can
do,
say
to me.
Do to me.
Ah, okay.
Also ich bin hier.
Inka, freut mich.
Hallo Inka, freut mich.
Oder so.
Ich finde die Tage, wo man nicht viel redet, allemal sehr wertvoll.
Aber auf dem roten Sofa kommt selbst ein Peter Heinrich Bricks ins Plaudern. Wie alle anderen auch.
Ja, ich bin eine Kräuterhexe.
Stars aus Musik und Schauspiel, Politik, Wissenschaft und Forschung.
Hunde und Katzen zum Beispiel, die können sie problemlos mit dem Herpes küssen.
Die männlichen Bienen, die sind ja komplett faul.
Stellen Sie sich vor, hier steht die Zahnbürste. Ich spüle mal schön die Mikroorganismen. Also immer bei geschlossenem Deckel spülen.
Jede Menge Infos, gute Gespräche und Moderatoren, die einfach alles geben.
Sie sehen schon, er ist nicht ganz zufrieden mit mir. Gut, er war mit Beyoncé auf Tour.
Dem Bauchfett, das ist gefährlich. Dem sagen wir den Kampf an.
Ja, sportlich ging es häufiger mal zu. Inka musste an die Stange, Hinnerk ans Maßband.
Aber Männern ist es beginnt ab 101 cm?
Warte mal. Was? Echt? Hallo? 101?
Bettina hatte es da schon besser. Mary Rose liebt's eher gemütlich.
Machst du Sport?
Ich hasse Sport.
Gar nichts?
Nein.
Es wurde gekocht und gesungen.
Thank you for the music, the song.
Sehr viel gelacht und auch mal geweint.
Das dürft ihr mit mir nicht machen.
Was uns interessiert, sind die Themen des Lebens.
Sterben ist das letzte Stück Leben. Das ist nicht der Tod sterben, sondern das ist ein letztes Stück Leben.
Dieser Antisemitismus ist derartig gewaltig geworden, dass es höchste Zeit ist, dass alle sich irgendwie erklären.
Und dann wusste ich, lass mich laufen, das wird nichts mehr.
Ob prominent oder nicht, das spielt keine Rolle. Es geht um die Geschichten. Jeden Tag aufs Neue.
Es war toll. Es war eine Zeit. Bitte schnell wiederkommen.
Ja, es ist mega. Mach einfach weiter.
Machen wir. Mehr aus dem Jahr 2024. Das Beste. Am Freitag, dem 27. Dezember um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen.
Wow, Oder? Also ich muss sagen, ich bin selbst ganz begeistert, wenn man das im Zusammenschnitt sieht. So tolle Gäste und so tolle Sendungen, so tolle Gespräche, was ihr, was unsere Gäste uns, unseren Zuschauern alles immer so erzählen. So spannend, so intime Sachen, so emotional, so wirklich. Also danke stellvertretend dir und allen anderen Gästen und auch einfach mal danke an das ganze Team, denn sie sehen uns, die Moderatoren, unsere Gäste, aber natürlich sind da ganz viele hinter der Kamera, die immer die tollen Aktionen hier aufbauen und in der Regie sitzen, in der Redaktion, die die ganzen Sendungen vorbereiten. Mit dir hat ja auch jemand telefoniert vor der Sendung, uns dann Dossier schreibt. Also das würde gar nicht gehen, wenn hier nicht auch wie bei euch im Großstadtrevier ein super Team am Start wäre. Und deshalb nochmal Dankeschön auch allen lieben KollegInnen für dieses fantastische Jahr 24. Ne? Genau, Applaus für euch jetzt von uns. Ja, aber es ist schön, auch wenn man auf so ein tolles Jahr zurückgucken kann. Wie guckst du auf 24? Es war noch ein paar Tage, aber wie guckst du auf das Jahr?
Boah, schwierig.
Ja? Warum?
Ich glaube nicht positiv.
Oh, also wegen dem, was in der Welt passiert oder auch familiär?
Familiär nicht so. Familiär ist alles okay. Aber ja.
Ja, die Stimmung ist
insgesamt. Ohne zu tief da jetzt reinzugehen, aber ich glaube nicht, dass das ein gutes Jahr war.
Mhm. Ja. Ja, wir haben vorhin auch überlegt, ob wir nicht unseren Zuschauern, Zuschauerinnen einfach ein friedliches
Natürlich,
Fest das sollen wir hoffen. Statt ein frohes, ne? Weil nachdem, was alles passiert ist und der Krieg in der Ukraine und Nahost und auch der Rechtspopulismus, der so stark wird, weiß nicht, kriegst du das zu spüren?
Der Rechtspopulismus? Mhm.
Ja, einfach auch, weil ja wirklich auch Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe manchmal sagen, es wird schwieriger in Deutschland.
Das spüre ich in letzter Zeit nicht so. Ich glaube, das kann irgendwann eine Gefahr werden, wenn man mit manchen Themen komisch umgeht. Aber ich glaube, es ist auch besser, wenn ich möchte gar nicht jetzt so tief in politische Sachen reingehen oder irgendwas. Ich bin auch sehr emotional und eventuell könnte es ja sein, dass ich Dinge falsch erkläre oder so. Und ich glaube, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um solche Themen jetzt aufzumachen. Du hast es gerade schön gesagt, lass uns hoffen, dass es friedlicher wird.
Wir hoffen.
Und ja.
Danke, Patrick. Auch nochmal für ein paar ernste Worte am Schluss. Und wir wünschen Ihnen, ja, das war es ja mit uns in diesem Jahr. Ich komme erst nächstes Jahr wieder und wünsche Ihnen jetzt schon schöne Weihnachten und ein tolles neues Jahr. Bleiben Sie gesund, das ist das Wichtigste, munter. Und Weihnachten gibt es kein Das, aber verpassen Sie auf keinen Fall, was wir gerade gesehen haben, den Rückblick. Am 27. und am 28. freut sich dann Hendrik Baumgarten auf Sie. Danke fürs Zuschauen in diesem Jahr. Wir sehen uns im nächsten. Tschüss. Und es geht weiter im Landesprogramm. Und dir, toi, 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 auch mit dem dritten Kind jetzt.
Ja, danke.
Schönes Fest euch, ne? Morgen. Danke.
Frohe Weihnachten.
Genau, frohe Weihnachten.